Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass ihr heute Morgen in diesem neuen Jahr mit bei uns im Gottesdienst seid. Es ist mir immer wieder eine große Freude, gemeinsam Gottesdienst feiern zu dürfen. Leider, du lädst schon mal meine Präsentation im Hintergrund für die Predigt. Ich danke dir, genau. Ein neues Jahr hat angefangen. Und wieder dürfen wir uns hier versammeln. Wir dürfen Gottesdienst feiern gemeinsam. Wir dürfen uns ausstrecken nach diesem Herrn und Erlöser. Das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, so nehme ich das wahr. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit. Nicht nur, dass wir hier in diesem Haus uns versammeln dürfen oder unsere regelmäßigen Gottesdienste sonntags haben und heute Morgen auch nicht abgehalten wurden davon, zum Gottesdienst zu kommen. Es erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, dass wir Menschen überhaupt auch in die Nähe Gottes kommen dürfen. Was ist das für ein unglaubliches Geschenk? Was ist das für eine unglaubliche Gnade, die wir haben dürfen, dass wir in die Nähe Gottes kommen dürfen? Eine Gnade und eine Ehre vor dem Anfänger und Vollender, dem Alpha und dem Omega, dem Ersten und dem Letzten anbeten zu dürfen. Und das möchte ich gerne noch zum Anfang tun. Ich bete. Herr, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. In deine Gegenwart dürfen wir eintreten. Denn du hast den Weg dafür freigemacht. Durch Jesus Christus hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Danke dir dafür, dass wir heute Morgen als deine Kinder vor dich treten dürfen und zu dir, unserem Papa, kommen dürfen. Danke, dass wir auf dich schauen dürfen, den Anfänger und Vollender, den Ersten und den Letzten. Danke dir, dass du, der Ewige, dich uns zuwendest und uns für wert erachtest, in deine Gegenwart, in deinen Thronsaal kommen zu dürfen. Herr, staunend stehen wir vor dir und beten dich an. Gepriesen seist du, Herr unser Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, König von allem. Amen. Ja, in diesem neuen Jahr begegnet uns auch eine neue Jahreslosung. Und für diese Jahreslosung, ihr seht sie schon an der Präsentation, ist, wie ich finde, ganz wichtig dieser Gedanke, Gott in Lobpreis und Anbetung zu begegnen. Das ist für mich sehr wichtig, um in angemessener Weise auch dem Text der Jahreslosung überhaupt entgegenzukommen. Die Jahreslosung für dieses Jahr ist ein kleiner Teil aus Offenbarung 21, Vers 5. Also auch hier nicht einmal der vollständige Vers, sondern nur ein Bruchstück von dem Ganzen. Das Buch der Offenbarung, es ist von ganz besonderem Charakter. Es ist ein apokalyptisches Buch, genauer gesagt die einzige Apokalypse im Neuen Testament. Apokalypse, das ist ein Fachbegriff, der heißt Enthüllung oder eben Offenbarung, so wie es uns dann eben in dem Buchtitel auch begegnet. In diesem Buch wird uns enthüllt, was in der letzten Zeit geschehen wird. Theologisch spricht man dann eben von der Eschatologie, von den Dingen der letzten Zeit. Und gerade wenn wir Offenbarung 1, Vers 1, den Anfang des Buches Offenbarung, kurz betrachten, dann darfst du mal weiterschalten, dann lesen wir dort, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seine Engel zu seinem Knecht Johannes. Das ist der Anfang von der Offenbarung. Und gerade dieses, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, dies ist die Apokalypse, das, was Jesus Christus uns offenbart, was er uns enthüllt, gerade auch von den letzten Dingen oder generell auch von vielem, was unser Wahrnehmen rund um Gott verändern darf. Jesus Christus enthüllt hier, was Gott ihm anvertraut hat. An einigen Stellen haben wir es also in diesem Buch mit einem direkten Reden Gottes zu tun. Ein direktes Reden, das uns bis heute weitergegeben wird. Ein direktes Reden Gottes, auf das wir zugreifen dürfen, wenn wir die Bibel in die Hand nehmen und darin lesen. Ist das nicht was Besonderes? Ein ganz besonderes, so empfinde ich es, ein Reden durch alle Zeiten hindurch, ein Reden bis in Ewigkeit. Wir merken aber auch, wenn man auf den weiteren Verlauf der Offenbarung achtet, dass dieser Bericht uns nicht irgendwo zu irgendwelchen Begebenheiten an irgendeinem bestimmten Ort auf der Welt führt. Ja, der Anfang, der dreht sich so ein bisschen um die 7-Cent-Schreiben. Gerade Leute, die schon mal in die Offenbarung hineingelesen haben, wissen das. Andreas Klassen hat auch schon über 2-Cent-Schreiben gepredigt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Und diese Sendschreiben, die sind an Gemeinden vor Ort geschrieben. Wir lesen auch davon, dass es um den kleinen asiatischen Bereich geht, die heutige Türkei. Und dass viel von dem, was dort berichtet, eben auch an einen bestimmten Ort geschrieben wird. Und doch mehr als nur an einen Ort, über die Zeiten überdauernd. Und doch nimmt das Ganze eine ganz gewaltige Wendung mit dem Kapitel 4. Gerade wenn man vielleicht noch eine Bibel dabei hat und dann Offenbarung 4 aufschlägt, dann begegnet einem die Überschrift vor dem Thron Gottes. Wir werden hineingeführt in eine ganz andere Wirklichkeit. Wir werden hineingeführt in etwas, was von ganz anderem Charakter ist, als alles, was wir auf dieser Welt kennen. Der Ort des Geschehens erfüllt mich persönlich mit tiefer Ehrfurcht. Und doch nimmt er auch mich mit hinein in die dort beschriebene Anbetung Gottes. Wie wunderbar ist es, in dieses Kapitel 4 einzutauchen und wahrzunehmen, was Johannes hier beschreibt mit seinen Worten, manchmal in einer Art und Weise, wie wir es schwer deuten können, aber das sind die Worte, mit denen er gerungen hat, um das zu beschreiben, was unbeschreibbar ist. Und wenn man dieses Kapitel liest, dann geht es mir so, das ist zu weit, zurück bitte, danke, dann geht es mir so, dass ich in eine ehrfurchtsvolle Art und Weise der Anbetung vor Gott hineingeführt werde. Was ist das für ein gewaltiger Gott? Was ist das für eine ganz andere Existenzform, von der wir hier sprechen? Mehr als alles Menschliche, was ich hier verstehen und begreifen kann. Johannes, der Schreiber der Offenbarung, berichtet, wie gesagt, in seinen Worten von der Herrlichkeit Gottes, die er wahrnimmt. Und gerade ein wunderbares Kapitel, in das ich eben, wie gesagt, auch anbetend eintauchen kann. Dabei geht es eben nicht darum, ein Bild von Gott zu machen, nicht ein Bild von Gott zu zeichnen oder wie auch immer man das beschreiben will, vielmehr davon, wie anders es ist, vor diesem ewigen Gott zu stehen, vor diesem Allmächtigen, vor ihm auf die Knie zu gehen und anzubeten. Das ist was ganz anderes als unser Alltag. Das ist was ganz anderes als das, was täglich so um uns herum ist. Weiter berichtet die Offenbarung dann von vielen endzeitlichen Ereignissen. Und das in unterschiedlichen Bildern, die dargestellt werden. Und wieder ist dieser Dreh- und Angelpunkt der Thronsaal Gottes, vor dem so vieles geschieht und berichtet wird. Und doch ist es auch die Welt, um die es geht. Und obwohl es ein ziemliches Hin und Her zu sein scheint, steht für mich über diesen ganzen Ereignissen, dass Gott nach wie vor auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt. Diesen Gott, den wir in Kapitel 4 wahrnehmen, thronend von Ewigkeit zu Ewigkeit, so wird er durchgängig beschrieben in der ganzen Offenbarung. Und das ist es, was uns schließlich auch in den letzten zwei Kapiteln der Offenbarung begegnet. Gott ist nach wie vor an der Macht. Und bei allen Gegebenheiten rund um die Endzeit, Dinge, die uns manchmal vielleicht auch durcheinander bringen und wir wissen gar nicht, das richtig einzuordnen, bei all dem sitzt Gott auf seinem Thron. Er ist der Ewige, er ist der Allmächtige. Nichts kann ihn von diesem Thron stürzen. Und vor diesem Thron dürfen wir kommen und anbeten. Wir dürfen ihm begegnen. Wir dürfen seine Herrlichkeit schauen. Vielleicht nicht ganz so direkt, wie Johannes das gemacht hat in diesem Bericht. Und doch dürfen wir uns hineinnehmen lassen in genau das. Denn diese Offenbarung, sie ist so bildhaft und lebendig, weil wir das auch als Teil unserer Anbetung mit integrieren dürfen. Wir dürfen vor diesen Thron der Herrlichkeit kommen und ihn anbeten. Wir dürfen hier schon glaubend schauen. Es darf Wirklichkeit werden, was wir hier lesen. Was für ein besonderes Buch, diese Offenbarung. Gott ist nach wie vor an der Macht. Nichts kann ihm die Herrschaft aus seiner Hand reißen. Ja, es wird sogar ganz anders, denn er macht alles neu. Das ist der Kontext, in dem uns die Jahreslosung begegnet. Was für ein unglaubliches Schauen, was für eine unglaubliche Gegenwart, in die wir hier eintreten dürfen. Und so möchte ich nach dieser Hinführung in den Text, in dem die Jahreslosung eingebettet ist, diesen Text auch nochmal mit uns lesen. Die ersten 5 Verse des Kapitels hat Chantal mit uns ja schon gelesen und dennoch möchte ich sie uns auch nicht vorenthalten. Ich empfinde es kann nicht schaden, sie nochmal zu lesen. Ich möchte mit uns den Abschnitt Offenbarung 21, Vers 1 bis 8 lesen. Jetzt darfst du weiterschalten. Danke. Dort heißt es ab Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und weiter ab 5, und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Gerade dieses Ende, dieser Vers 8, der scheint so ein bisschen diese Hochstimmung wieder zu trüben. Und doch ist es genau das, was uns hier begegnet. Das ist durchgängig das Bild, das in der Offenbarung entsteht. Wir haben diesen einen Gott, vor den wir treten dürfen. Wir haben diesen herrlichen Gott, den Allmächtigen, der thront auf seinem Thron der Ewigkeit. Und wir haben die Alternative, den Tod. Und vieles von dem zieht sich durch die ganze Offenbarung hindurch. Und so ist es nach wie vor auch in diesem vorletzten Kapitel, Offenbarung 21. Mitten in diesem himmlischen Geschehen begegnet uns der Vers für die diesjährige Jahreslosung. Und was ich auch dazu ebenfalls anmerken will, der Text ist einer von nur zwei in der gesamten Offenbarung, der als direkte Rede Gottes wahrzunehmen ist. An nur zwei Stellen in der Offenbarung spricht derjenige, der auf dem Thron sitzt, der Allmächtige, Gott, unser Schöpfer. An nur zwei Stellen in der Offenbarung spricht er. Und dieses ist mit die zweite. Die andere Stelle ist in Offenbarung 1, Vers 8, ganz am Anfang der Offenbarung. Dort begegnet uns eben der Herr, wie er sich vorstellt. Gott spricht hier also am Ende aller Zeiten, nach dem letzten Kampf, dem erfolgten Gericht über die ganze Welt. Hier spricht er davon, wie er alles neu schafft. Genauso wichtig ist hier dann auch, nicht außer Acht zu lassen, wer Anteil an dem Neuen hat. Diejenigen, die überwinden, die, die in einer gelebten Beziehung zu Gott stehen und an ihm festhalten, durch sämtliche Widrigkeiten hindurch, die dürfen sehen, dass er alles neu schafft. Das Neue, das Gott schafft, gilt also nicht direkt allen Menschen. Nur diejenigen, die das Angebot Gottes zum ewigen Leben ergreifen und daran festhalten, die dürfen sehen, dass Gott alles neu macht. Diejenigen, die das nicht tun, denen gilt der zweite Tod. Der Text spricht in aller Deutlichkeit davon, dass es nur ein Entweder-Oder gibt. Es gibt keinen dritten Weg, keine dritte Option, keinen Zwischenraum. Da gibt es nur Schwarz und Weiß, kein Grau. Und das ist etwas, was vielen Menschen in unserer heutigen Zeit nicht passt. Das ist etwas, was nicht gerne gehört wird. Wir Menschen, wir haben gerne viele verschiedene Optionen, viele verschiedene Wege, Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und wenn auch das noch in meinem Leben Raum gewinnt, dann wird das doch nicht so schlimm sein. Das ist ein Trugschluss, dem wir an dieser Stelle nicht erliegen sollten. Denn die Offenbarung spricht hier ganz klar. Es gibt nur das Entweder und das Oder. Wir haben nur zwei Optionen. Entweder du ergreifst Gott oder du tust es nicht. Entweder du bist dabei, wie er alles neu schafft, oder du bist es nicht. Diese zwei Optionen haben wir, mehr nicht. Es gibt keinen dritten Weg, es gibt keine zusätzlichen Optionen, von wegen ein bisschen Glauben, das reicht schon und den Rest meines Lebens kann ich selbst gestalten, wie ich will. Wer weiß, was Gott dann so mit mir macht. Jesus Christus, er hat sein ganzes Leben für uns Menschen hingegeben. Er ist nicht nur ein bisschen für uns am Kreuz gestorben oder hat sich ein wenig auspeitschen lassen dafür, dass wir frei sind von aller Schuld. Und das hat er nicht nur dafür getan, dass ich ihm einen kleinen Finger reiche. Das hat er getan, damit er mein ganzes Leben ergreifen kann. Dieser Gott, er will dich mit deinem ganzen Sein. Und dennoch wissen wir, das Leben ist ein lebenslanger Lernprozess. Im Vertrauen auf den Erlöser zu gehen, das ist nichts, was man mit einem Schlag machen kann. Manchmal machen wir auch Fehler. Entscheidend ist aber, ob ich ihm mein Leben anvertraue, ob ich Herausforderungen gemeinsam mit diesem Erlöser überwinde. Und das ist dieses Schlagwort, das da auch drinsteckt. Wer überwindet? Wir haben Herausforderungen in unserem Leben, die müssen wir überwinden. Wir haben Herausforderungen, die uns auch begegnen in der Offenbarung, gerade im Blick auf die Eschatologie, auf die letzten Dinge. Und da sind es einige Dinge, von denen gesprochen wird. Krieg, Hungersnöte und Leiden, die auf diese ganze Welt kommen. Wer das überwindet, wer dieses Leben überwindet mit dem Vertrauen auf Gott, der darf sehen, wie er alles neu macht. Gott will, dass wir ihn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Das wird auch hier an dieser Stelle wieder so deutlich. Er will unser ganzes Leben, er will dich durch und durch ergreifen. Und er will, dass du ihn ergreifst. Wenn wir uns darauf einlassen, dann gilt eben, nächste Folie gerne, dann gilt eben auch für uns, was diese Jahreslosung sagt. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Das ist der Kontext, in dem uns die Jahreslosung begegnet. Und ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast, dass ich über diesen Kontext so stark spreche, dass ich so stark darüber spreche, wie wichtig es ist, diesen einen Gott anzubeten, den, der auf dem Thron sitzt. Und doch ist es so entscheidend für uns. Wir dürfen hinsehen, ihn wirken sehen in einer endzeitlichen Perspektive und doch auch genauso im Hier und Jetzt. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Zuspruch, der darf in Anbetung führen und, wie ich finde, muss er eigentlich in Anbetung führen. Denn derjenige, der das spricht, ist der Herr, der Allmächtige, der, der auf dem Thron sitzt. Er spricht das. Das ist nicht einfach nur ein netter Slogan, nicht nur ein netter Spruch, an dem ich in diesem Jahr hindurchgehen kann und sehen kann, was Gott so alles neu macht in meinem Leben. Ich darf mich auf viele neue Dinge freuen. Ja, Amen. Aber dieser Vers, der spricht von der Endzeit. Der spricht von einer definitiven Entscheidung, die wir in unserem Hier und Jetzt zu treffen haben. Lebst du für Gott, dann halte ganz an ihm fest. Denn wenn du es nicht tust, dann gibt es nur die Option des Todes. Wir dürfen Hoffnung finden in diesem Vers, darin, dass er alles neu machen wird. Und wir dürfen uns danach ausstrecken, was er alles neu macht. Wir dürfen uns freuen auf diese Herrlichkeit, diese Ewigkeit, die er neu schafft. Und es wird alles neu. Und wir dürfen es sehen. Wir dürfen nicht nur hoffen, wir dürfen es sehen, wir dürfen dabei sein. Was für eine unglaubliche Veränderung der Wirklichkeit wird das sein, wenn wir vom Glauben ins Sehen hineinkommen. Wir dürfen uns danach ausstrecken, dass er alles neu macht. Vielleicht hast du heute in der Predigt nicht viel mitnehmen können darüber, wie dir diese Jahreslosung in diesem Jahr vielleicht als alltäglicher Begleiter beistehen kann. Vielleicht fehlt dir heute auch der konkrete Zuspruch, was in diesem Jahr alles neu begegnet, dass du es mit Gott angehen sollst. Das steckt durchaus auch in diesem Text alles mit drin. Was mir für heute aber wichtig war, ist dir zu sagen, schau auf Gott. Schau auf denjenigen, der alles neu macht. Halte von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft an diesem ewigen Fest. Er ist es, der alles neu macht. Und in diesem Schauen und Vertrauen auf Gott dürfen wir uns ihm zuwenden. Ich wünsche dir, dass du genau das mitnehmen kannst. Diesen Blick auf den Ewigen. Vielleicht eine Sehnsucht danach, zu sehen, was er alles neu macht. Und ja, vielleicht auch in diesem Jahr an vielen Stellen das Neues aufbricht und du es im Glauben, im Vertrauen auf Gott angehst. Das wünsche ich dir. Und doch wünsche ich dir, dass es dich am meisten in die Begegnung zu dem Ewigen führt. Amen. Und ich darf den Segen Gottes über uns aussprechen. Er, der ewig Treue, der Anfänger und Vollender, das A und das O. Er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Euch einen gesegneten Sonntag und eine schöne Zeit des Miteinanders jetzt auch bei Kaffee trinken und Gemeinschaft. Ja.